herzlich willkommen zu Female Business, der Nushu Podcast. Von Female Leadership über Karriereplanung, New Work oder Women in Tech. Im Gespräch mit Role Models ergründen wir Best Practices für dich direkt aus der Praxis. Mit deiner Podcast-Hostin Melli Schütze.
Sie ist erfolgreiche Designerin und Unternehmerin. Und eigentlich jede, die ich kenne, liebt ihren Schmuck. Ariane Ernst, heute hier bei uns zu Gast. Liebe Ariane, herzlich willkommen bei uns im Podcast hier bei Nushu.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
Da freue ich mich auch. Ich habe nämlich sehr, sehr viele Fragen. Du hast schon so viel erlebt und auch schon gestaltet im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich bin ganz gespannt, mehr darüber zu erfahren. Ich habe gerade ja schon gesagt, wir sind große Fans von dem, was du tust. Und umso schöner, dass du bei uns bist heute.
Vielen Dank.
Wo erwischen wir dich denn gerade, Ariane? Gib uns mal so ein paar Insights, damit wir es besser einordnen können.
Ich bin jetzt gerade in meinem Office. Wir sitzen hier in, ich habe ein großes Loft, was wir alle sehr genießen. Und genau, hier sitze ich gerade in meinem Büro.
In welcher Stadt? Wo verorten wir dich?
In Düsseldorf.
In Düsseldorf. Weil du hast ja schon den einen oder anderen Pop-up auch schon gemacht, ne? Könnte ja auch sein, dass du irgendwo on the run bist.
Ja, nee. Also Düsseldorf ist auf jeden Fall meine Base. Ich komme gebürtig aus Freiburg, aber habe in Düsseldorf studiert und bin dann hier letzten Endes kleben geblieben. Und für mich war es auch perfekt, eine perfekte Stadt zum Gründen, by the way.
Ach, das ist ja spannend. Was macht die Stadt so perfekt zum Gründen?
Sie ist nicht zu groß und nicht zu klein. Düsseldorf hat ein ganz, ganz tolles Netzwerk. Es gibt ganz tolle, interessante Personen, die dankbar sind immer wieder für neue Konzepte, auch für Gründer, dass man wird sehr gut supported. Und das war, also für mich, so rückblickend gesehen, war das auch ein wichtiger Baustein für meine Brand. Also ich habe davor in Wien, New York und Brüssel gelebt. Und in den Städten hätte ich, glaube ich, nicht so gerne gegründet. Ich glaube, dann hätte alles so ein bisschen, hätte sich anders wahrscheinlich entwickelt und Düsseldorf ist echt cool. Also ich habe das Gefühl, auch in Düsseldorf ist man sehr am Puls der Zeit. Also ich habe immer das in meiner Kindheit vermisst, nicht am Puls der Zeit zu sein. Das war immer ein großes Thema für mich. Also so schön Freiburg landschaftlich auch ist, aber ich war schon immer sehr Kunst, Mode, Interior interessiert und jedes Mal, wenn ich im Ausland war, im Urlaub, habe ich gedacht, oh, hier kann ich endlich atmen und zu Hause ersticke ich. Aber und ja, es ist halt sehr viel Kunst, auch hier in der Stadt. Deswegen liebe ich Düsseldorf sehr dafür.
Das klingt schön. Ich habe direkt eine Rückfrage. Wie definierst du am Puls der Zeit sein?
Neue Konzepte. Die einen irgendwo abholen. Also es muss ja nicht immer das Rad neu erfunden werden, aber dass man einfach so mal einen neuen Denkansatz auch umsetzt und spielt, finde ich unglaublich wichtig. Natürlich aus Asien kommen ganz viele neue Konzepte, ne? Kennen wir alle das Thema. Oder zum Beispiel, als ich in New York gelebt habe, war das für mich eine der inspirierenden Zeiten ever, weil man da so viel unterschiedliche Kulturen, so viel unterschiedliche Ansätze erleben konnte, was unglaublich bereichernd ist. Und am Puls der Zeit sein bedeutet für mich, einfach im Zeitgeist verankert zu sein und dass man nicht so in der Vergangenheit lebt. Ich glaube, wir haben in vielen Teilen von Deutschland, ist das irgendwo ein Thema gefühlt, dass es war ja schon immer so und so machen wir es auch weiter so. Also ich finde auch Tradition unglaublich wichtig.
Wollte ich gerade fragen, genau.
Finde ich so Neudenken, mit der Zeit gehen, ist essentiell in sämtlichen Bereichen, unabhängig von Design und Kunst.
Apropos mit der Zeit gehen. Es ist heute Donnerstag, Ende Juli, 11.11 Uhr, ganz genau. Was hast du heute denn schon erlebt?
Ich habe heute in der Tat noch nicht allzu viel erlebt. Ich bin nicht so ein Morgenmensch im Sinne von, dass ich richtig früh aufstehe. Ich habe meinen Kindern Frühstück gemacht, ich habe sie in die Kita gebracht. bin hier ins Office gekommen. Ich bin eher immer der, gestern war ich noch bis Mitternacht hier am Arbeiten. Ich kann immer besser länger abends arbeiten und morgens bin ich dann gemütlicher unterwegs. Für viele, also ne, die meisten starten ja schon um 7, 8 Uhr. Das ist für mich schwierig, wobei mein Sohn jetzt im August in die Schule kommt und das wird auch dahingehend einiges verändern.
Mit Sicherheit. Das wird wahrscheinlich nochmal eine ganz neue Taktung und Komplexität auch reinbringen, nehme ich an. Aber dazu kommen wir gleich zu der Komplexität als ja Unternehmerin und Mutter. Ich habe nochmal eine andere Frage. Die ist etwas größer, aber ich glaube, sie ist sehr dienlich, damit die alle so richtig folgen können. Du hast gerade schon erzählt, Wien, New York. Aber die Kernfrage, die mich gerade interessiert, ist, wie kam es dazu, dass du machst, was du heute machst?
Also man hat ja in der Schulzeit, keine Ahnung, mit 14 macht man ja irgendwie gefühlt so diese ersten Berufspraktikas, wo man sich mal so Gedanken macht, was möchte ich denn überhaupt mal später machen? Und lustigerweise war mein erstes Praktikum in der Schulzeit Stadtmarketing, so hieß das damals. Und mein zweites Praktikum war bei meiner Großcousine, die auch Schmuckdesignerin ist. Und so rückblickend gesehen ist es genau das, was ich jetzt mache. Deswegen finde ich es ganz bezeichnend. Und mich hat von Anfang an fasziniert, dass ich mit meinen eigenen Händen etwas kreieren kann und das, was ich getan habe, dann sichtbar wurde. Und das war, glaube ich, so die größte Faszination am Schmuck. Plus, ich habe schon immer sehr viel Schmuck getragen, auch als Kind. Ich weiß, neulich war ich auf einem Klassentreffen und da hat meine Schulkameradin zu mir gesagt, weißt du noch, damals die eine aus der Parallelklasse, die hat dich immer dumm angemacht, weil du Gold und Silber kombiniert hast. Und ich habe halt schon immer mit Schmuck meinen Charakter so gefühlt unterstrichen und habe einfach gerne viel Schmuck getragen. Und also ich bin jetzt 39 und als ich in die Schule gegangen war, hat man damals maximal, haben die Mädels so ein bisschen Silber getragen, wenn überhaupt. Und ich habe halt gerne schon Gold und Silber und Gold war eher sowas für die älteren Damen. Also man muss das ja immer in Relation der Zeit sehen. Und also irgendwie hat sich alles, letzten Endes ist es immer stärker geworden und ich bin auch unglaublich dankbar und glücklich mit dem, was ich tue, muss ich sagen. Also ich liebe die schönen Dinge im Leben, ich beschäftige mich bewusst damit.
Super schön, dass du das so für dich auch rekapitulieren kannst, aber ich fühle es total, ich bin auch 85er Baujahr und du hast total recht, das kam mir auch gerade wieder in den Kopf, cool war damals nur Silber und ja, völlig richtig. Und Gold und Silber zusammen kombinieren, seit wann macht man das eigentlich? Also du hast es offensichtlich schon damals gemacht, aber dass man es wirklich tut, das ist jetzt...
ich habe das mit meiner Marke schon sehr, sehr nach außen getragen, würde ich sagen. Also so langsam wissen die Leute, dass ich dafür stehe. Mhm. Aber ich bin jetzt im 11. Jahr selbstständig und am Anfang hat man immer das Verkaufsgespräch ging immer darum, nee, das trägt man ja nicht zusammen, dann brauche ich das so und so und so. Also das ist immer noch in sehr vielen Köpfen verankert und mittlerweile ist es etwas aufgebrochen, wobei viele sich damit auch noch schwer tun, muss man schon sagen.
Mhm. Apropos Verkaufsgespräch, du hast ja erst... Also ich habe deine Gründungsstory natürlich mich darüber informiert, eine sehr inspirierende Geschichte und auch eine Geschichte von Wandel, weil du ja ursprünglich auch einen ganz anderen Ansatz verfolgt hattest. Du wolltest B2B losstarten, wolltest auf Messen gehen. Ich habe dann gehört, damals war aber dann der Handel down, ne? Die großen Einkäufe sind dann nicht gekommen und dann ging es so ein bisschen B2C los, weil du auch schon früh, ich glaube im Rahmen deiner Master- oder Bachelorarbeit über den Einfluss von Social Media Marketing geschrieben hast. Was genau. Ja damals noch super frisch war, ne? Also Insta gab es noch nicht, ne?
Nee, gar nicht. Das war so, in meiner Masterthesis habe ich darüber geschrieben, wie möchte ich denn auf mich aufmerksam machen und welche Möglichkeiten gibt es da? Also ich hatte kein Gründungskapital in dem Sinne, ich habe keinen Businessplan geschrieben, sondern hatte ganz viel Inspiration und Glaube in mich selbst, dass das ganz cool wird und dass die Welt nur auf mich gewartet hat, so nach dem Motto. Und damals gab es diese Seite Lookbook NU, wo die coolen Mädels weltweit ihr so Street-Style sich selber fotografiert haben und gesagt haben, was sie tragen. Weil Instagram war damals, es gab es schon, aber es war eher eine Bildbearbeitungs-App, um so Filter auf Fotos zu legen. Und so mit Social Media bin ich hauptsächlich, würde ich sagen, in meiner Zeit in New York in Kontakt gekommen. Damals war Facebook gerade the new big thing. In Deutschland war es noch gar nicht so angekommen. Und MySpace tatsächlich. MySpace, ja, eine Plattform, wo es mehr um Musik geht, aber auch schon krasses Community-Building stattgefunden hat. Und da war mir irgendwie klar, hey, das ist eine coole Möglichkeit, ohne Budget auf sich aufmerksam zu machen. Und das ist ja das, wonach ich gesucht habe. Das heißt, ich musste irgendwie verstehen, wie kann ich denn auf mich aufmerksam machen, ohne dass ich jetzt viel Kohle für eine PR oder eine Vertriebsagentur habe, die mich direkt in das richtige Netzwerk setzen. Und ja, darüber hatte ich dann damals geschrieben. Eine große Inspiration war definitiv damals auch Jessica Weiss von Journelle heutzutage, ne? Die hatte ja damals dann an ihren Blog Le Matz, hieß der, glaube ich, an Burda verkauft. Und das fand ich natürlich, das war sehr inspirierend für mich damals, das so mitzuerleben. Sie hatte das damals gerade neu gegründet, als ich die Masterthesis geschrieben habe. Und wie das alles so möglich ist, weil zu der Zeit war eher Blogspot, wo quasi Influencer Texte wie Journalisten geschrieben haben und gar nicht jetzt so mit Bildmaterial an sich gearbeitet haben. Da war eher diese, wie gesagt, diese Plattform Lookbook NU so ein Thema von Looks. Und damals waren die Fashion Weeks, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, so langsam kommt das Gefühl wieder ein bisschen wieder. Aber es gab, vor allem aus Stockholm, gab es so eine Street-Style-Fotografin, die auf allen Fashion Weeks unterwegs waren. Und das war, früher gab es noch die Seite style.com, hieß die, meine ich. Und das war immer super inspirierend, weil da hast du so die neuesten Trends gesehen, wie sich die Leute kleiden, weltweit, global gedacht, ne? Weil die Branche ja dann immer wieder zusammenkommt. Und da habe ich gedacht, wenn ich da, wenn mein Schmuck da sichtbar ist darin, dann mache ich schon genau in der richtigen Bubble auf mich aufmerksam.
Und dann hast du losgelegt. Also du hast angefangen, dann deine ersten Pieces zu kreieren. Und dann hast du dort angefangen, du hast sozusagen deine ersten Pieces designed, kreiert. Und so Influencer-Marketing war ja damals noch nicht. Du hast es oder hast es den Menschen geschickt oder wie bist du vorgegangen?
Also ich habe in meinem Masterthesis, ich war zwischen meinem Bachelor und meinem Master bei H&M in Stockholm und habe dort als Designerin gearbeitet und das war ein sehr, sehr wichtiger Baustein für mich heute. Mein Studium war sehr avantgardistisch, also ich bin gelernte Goldschmiedin und habe dann Design im Bachelor und Master studiert. Und mein Studium, kann man sich vorstellen, ist eher so angelegt wie an der Kunstakademie. Also ich habe richtig gelernt zu gestalten, Konzepte zu entwickeln. Aber dass man mal darüber nachgedacht hat, für wen man den Schmuck macht und welches Material denn der Schmuck haben darf, im Sinne von, was ist denn tragbar und wer trägt das und das, was ich stilistisch entwerfe, diese Altersgruppe oder so, haben die überhaupt das Budget dafür, das dafür auszugeben? Und das habe ich tatsächlich bei H&M gelernt, sehr gut. Und das habe ich dann, wie gesagt, alles in meinem Master zusammengebracht, dieses Wissen. Und ich habe 4 Kollektionen im Master entwickelt, die alle sehr unterschiedlich aussahen, weil alle, jede Kollektion hatte seinen Zweck. Ich hatte eine sehr, also damals hat man sehr viel so große, bunte Statement-Necklaces getragen. Ich habe, ich arbeite mit unterschiedlichen Techniken. Also ich mache auch sehr viel mit 3D-Druckverfahren zum Beispiel. Das war damals so the new thing. Ich habe große, bunte Ketten gemacht, Statement-Necklaces, mit denen ich quasi in Editorial-Shoots kommen wollte. Das war so die Ambition dabei. Dann habe ich so sehr konstruierte Goldringe, die meine Brillantring-Serie hieß das. Es ist, bis heute verkaufe ich noch ein Design daraus. Also und das ist jetzt schon, das habe ich vor 12 oder 13 Jahren designt, ne? Und das, bis heute wird das noch getragen und verkauft. Das war so das Zugänglichste für jedermann, um halt erstmal so einen Cashflow zu kreieren. Das habe ich dann auch direkt wenn man seinen Abschluss macht, hat man sein Kolloquium und danach ist so Werkschau, Rundgang, ja, nennt man das ja oft, wo dann die Eltern, Freunde und Familie vorbeikommen und dann stellt man da aus und schon währenddessen habe ich ganz viel von dieser Kollektion zum Beispiel verkauft. Das heißt, da ist schon mal meine Rechnung irgendwo aufgegangen.
Super.
Und dann hatte ich noch zwei weitere Kollektionen, die eher für eine ältere Dame gedacht sind, die so ein bisschen mehr künstlerisch unterwegs sind vielleicht. Und also so hatte irgendwie gefühlt jede Kollektion seine Berechtigung. Und das hat auch sehr, sehr gut funktioniert, muss ich sagen. Und ich habe schon damals dann coole Shootings veranstaltet, weil Bildmaterial ist einfach unglaublich wichtig. Und so hat sich das Ganze dann entwickelt.
Es klingt beeindruckend und auch sehr strategisch, wie du da rangegangen bist, dass du sagst, okay, direkt unterschiedliche Zielgruppen abdecken, das denke ich schon mal mit. Und das heißt, du bist da am Anfang auch in einem Findungsprozess gewesen, so zu sagen, wo geht die Reise hin? Also ich glaube, der 3D-Druck, den nutzt du immer noch.
Genau.
Ne? Genau, aber kann man das so sagen, dass du in einer totalen Offenheit auf die Zielgruppenfrage zugegangen bist?
Absolut. Mhm. Also es ist ja auch erstmal es ist essentiell zu verstehen, wer wird mein Kunde. Also, dadurch, dass ich unterschiedliche Kollektionen entworfen habe, lerne ich dann in weiterer Folge, was verkaufe ich überhaupt? Wie reagieren die Personen darauf? Verstehen sie das, was ich tue? Haben sie dafür eine Wertschätzung? Und dann kann man dahingehend aufbauen. Wenn man nur eine Sache hat, also klar funktioniert das auch, kann auch funktionieren, ne? Aber für mich war es einfach ein super Weg, weil da so waren viele Bausteine gesetzt, um mich weiterzuentwickeln.
Finde ich einen total guten Ansatz, weil ich das so häufig erlebe. Ich weiß nicht, wie es dir so geht, aber wenn Menschen darüber nachdenken, sich selbstständig zu machen, dann verlieren sie sich häufig in einem, ich will nicht sagen im Businessplan, aber im Planen. So, und kommen wenig ins Doing. Weißt du, so dieser Sprung, den man dann vielleicht gehen muss oder den man tätigen muss. Und dadurch, dass du von vornherein einfach gesagt hast, ich verprobe es jetzt mal, ich verteste es und mit jeder Iteration lerne ich mehr und so erkämpfe ich mir dann sozusagen auch mein Segment, finde ich einen super guten Angang.
Mhm. Nee, also für mich hat das auf jeden Fall so gepasst. Also ich bin eher Team Form, Farbe, Gefühl und weniger Zahlen bis heute. Und glücklicherweise ging die Rechnung irgendwie auf, aber ich höre sehr, sehr auf mein Gefühl. Und deswegen ist der Zeitgeist auch unglaublich wichtig für mich. Also was beschäftigt die Menschen da draußen aktuell?
Was beschäftigt sie denn aktuell? Also wir sind in einer Wirtschaft gefangen, die gerade ganz schön ächzt, ne? Wo es viel zu tun gibt. Und jetzt meine Frage, trägt man in Zeiten wie diesen mehr Schmuck oder weniger? Was ist deine Beobachtung?
Man investiert in Schmuck. Also es findet eine ganz starke Veränderung und Wertschätzung wieder dem Thema Gold. Also wir hatten neulich ein historisches Hoch vom Gold. Also Gold ist ein Rohstoff. Sprich, wir haben jeden Tag einen anderen Kurs, einen Tageskurs. Und der war neulich so hoch wie noch nie zuvor in unserer Zeit. Und das bestätigt ja nur wieder, dass es eines der beständigsten Investitionen, also man spricht ja immer, okay, in was investieren wir? Investieren wir in Immobilien? Investieren wir in Gold? Investieren wir in Tech oder whatsoever? Und die Leute kaufen sehr, sehr viel Gold.
Aber als Anlage oder auch wirklich in Schmuckform?
In Schmuckform. Also das Schöne ist ja, man kann es als Anlage tragen.
Stimmt.
Man kann es ja jederzeit wieder zu Geld machen. Ne? Kannst ja immer wieder einschmelzen.
Stimmt, hast du natürlich völlig recht. Und in der Zwischenzeit hat man noch Freude dran. Hoffentlich kommt es nicht so weit, ne? Dann hat man den schönen Schmuck noch länger. Aber ja, du hast recht, das ist natürlich ein guter Plan. Also deine unternehmerische Geschichte von vor 8 Jahren, ne? Ihr habt jetzt 8-Jähriges gefeiert.
11-Jähriges.
11-Jähriges, Entschuldigung, meine ich ja. Genau.
Alles gut.
Von 11 Jahren, genau, bis hierher, da hat sich viel getan. Und kannst du uns so ein bisschen skizzieren, wo ihr heute steht? Das sind ja beeindruckende Zahlen. Du hast schon vom Loft gesprochen. Wie viele seid ihr? Ich habe gelesen, ich glaube in der FAZ, 35.000 Schmuckstücke pro Jahr. Ist das noch aktuell?
Ja, auf jeden Fall. Das ist, der Artikel kam ja erst vor ein paar Monaten raus. Ja, 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 nee, das ist aktuell und wir sind im Team, aktuell sind wir, glaube ich, so um die 15, 16 Leute. Zu Höchstzeiten waren wir mal 26. Ich habe aber, das war so eine große Aufgabe für mich, an mich selbst in den letzten ein, zwei Jahren ein bisschen umzustrukturieren, weil ich jetzt niemanden für HR habe, der sich um Personal kümmert in dem Sinne, sondern dass wir mehr Vollzeit werden und weniger Teilzeit bis Minijobber. Aktuell habe ich keinen einzigen Minijobber, sondern wir sind nur Vollzeit und Werkstudenten.
Dann bist du ja auch eine Führungskraft und eine von einem großen Thema. Stichwort Girlboss. Dieser Begriff ist ja immer wieder, fällt der, wenn es darum geht, Unternehmerinnen zu beschreiben. Was löst dieser Begriff bei dir aus?
Ich finde ihn fürchterlich, weil es verniedlicht das, was wir sind und was wir tun. Und es nimmt dem Ganzen irgendwo die Ernsthaftigkeit.
Voll.
Also das ist einfach es fühlt sich an, als ob man das vielleicht vor 20 Jahren mal gesagt hat, aber und sich doch dessen gar nicht so recht bewusst war, was es überhaupt aussagt und bedeutet.
Ja, ich verstehe auch nicht, warum man sich selbst als Girl in diesem Kontext bezeichnet, ne? Also es heißt ja auch nicht Boyboss. So, das wäre ja irgendwie
ganz genau
das Pendant, ne?
Ich weiß auch, ich finde, Sprache ist ein ganz wichtiger Baustein in dieser Geschichte, weil wie nennt man denn einen Mann? Also so in der
Unternehmer?
Der ist dann Unternehmer und
Entrepreneur,
wenn und eine Unternehmerin ist dann ein Girlboss. Hä?
Ja, ich verstehe es auch nicht.
Why?
Why? I don't know. Ich wollte es nur einmal mit dir abchecken, ob der bei dir auch so eine komische Gefühlslage auslöst wie bei mir, aber offensichtlich ja. Wir haben ja vorhin drüber gesprochen, die Einschulung steht an. Arbeitende Mütter sprechen ja immer wieder über den bekannten Spagat der Vereinbarkeit, Kind, Karriere und dann auch der Druck, allem Stand zu halten, allem gerecht zu werden, was in der Diskussion häufig nicht so auf die Agenda kommt oder was einfach, worüber aus meiner Sicht viel zu wenig gesprochen wird, also es wird mehr und mehr, aber man kann nicht oft genug drüber sprechen, ist die Perspektive von Unternehmerinnen und von Selbstständigen und der Mutterschaft. Hast du da Erfahrungswerte oder ein Plädoyer aus deiner Erfahrung, die du gemacht hast?
Absolut. Also ich habe, mein Sohn ist wie gesagt 6 Jahre alt, ich habe einen Sohn und eine Tochter, meine Tochter ist 2. Als ich schwanger wurde, ging es so gerade, ja, da war schon ziemlich viel Hype gerade da und da hat sehr viel Veränderung unternehmerisch stattgefunden. Ich bin als freischaffende Künstlerin gestartet und da hatte ich erstmal das große Problem, dass ich nur eine Person anstellen durfte und sonst quasi Minijob. Und wenn man dann mit freien Mitarbeitern arbeitet, hat man ja immer wieder das Thema der Scheinselbstständigkeit. Das heißt, die kann man natürlich nicht in dem Umfang für sich beauftragen, wie man sie vielleicht bräuchte. Das heißt, es hat eine Umfirmierung stattgefunden. Ich habe eine GmbH gegründet, was mir dann ermöglicht hat, einfach Personen einzustellen, weil, also man muss sich das so vorstellen, ich habe am Anfang alles alleine gemacht. Ich habe meinen ersten Online-Shop selber programmiert. Ich habe die Fotos gemacht, ich habe die Texte geschrieben, ich habe die Schmuckstücke angefertigt, ich habe die verpackt und verschickt.
Und verkauft.
Und
beraten.
Und das, also alles, was man sich halt so vorstellt. Und nach hatte ich dann Praktikanten und ich brauchte halt immer mehr Unterstützung. Irgendwann ist halt einfach alles explodiert. Und als das alles sich so entwickelt hat, bin ich schwanger geworden. Und dann bin ich auch noch, ich weiß noch, kurz vor Entbindung habe ich noch meinen neuen Store, den Mietvertrag unterschrieben, der musste umgebaut werden und so weiter. Und das große Thema ist halt, dass man als Selbstständiger gar keine Unterstützung bekommt. Also ich habe bis zur Entbindung gearbeitet und kurz danach bin ich direkt wieder gestartet. Mein Sohn ist 1 Jahr lang mit mir mit auf die Arbeit gegangen, was einem natürlich gar nicht so ermöglicht, mal zur Ruhe zu kommen. Das war das schönste und das anstrengendste Jahr meines Lebens. Aber wir leben hier in Deutschland immer noch so in politischen Strukturen, die gefühlt vorsehen, dass sobald man ein Kind bekommt, meistens die Frau irgendwo gefühlt zurücktreten sollte, jobwise. Und ich finde, ich bin ein großer Fan der Gleichberechtigung. Ich möchte, dass egal welches Geschlecht, jeder die gleichen Chancen und Möglichkeiten hat. Und warum sollte man sich entscheiden müssen, Beruf oder also Karriere oder Kinder? Also so, ich finde, es sollte beides möglich sein. Ich weiß nicht, ob das noch dieses oder letztes Jahr hatte ich ihn. Ich werde immer mal wieder zu Interviews eingeladen zu dem Thema. Und der Artikel ist ganz toll geworden, wie ich finde, weil da wurde so ein internationaler Vergleich aufgestellt. Aha. Und ich finde, ein großes Thema ist in Deutschland auch Kinderbetreuung. Aha. Und in Skandinavien ist es zum Beispiel so, dass wenn man eine Kinderbetreuung braucht, kann man 3 Monate vorher Bescheid sagen. Und dann hat man 3 Monate später einen Platz und egal, welche Einkommensklasse man hat, maximal zahlt man 180 €. Also nagelt mich da nicht darauf fest, so in dem Größenrahmen. Es waren auf jeden Fall nicht mehr als 200. Und dann kann man sein Kind sogar auch am Wochenende abgeben, wenn man möchte. Diese Ausgangslage ist, glaube ich, ein Traum. selbstverständlich möchte man ganz viel Zeit mit seinem Kind verbringen und auch... Aber man muss natürlich auch die Möglichkeit haben der Entlastung, so dass man auch weiter seinen Beruf nachgehen kann, gerade als Selbstständiger, weil wenn man sein eigenes Business hat und dann einfach mal gemütlich 1-2 Jahre nicht arbeitet, dann ist danach die Selbstständigkeit wahrscheinlich dahin. Außer man ist schon so aufgebaut, dass das Unternehmen komplett ohne einen funktioniert. Aber ich glaube, das ist bei den wenigsten der Fall in dem Alter, wo man dann tatsächlich auch Kinder bekommen kann. Irgendwo, wir haben natürlich immer das Thema des Alters, bis wann man so gefühlt noch Kinder bekommen kann oder bis wann es klappt, wenn es überhaupt klappt. Und das heißt, es ist auch irgendwo so ein Zeitthema am Ende des Tages.
Ja. Mhm. Und dabei heißt es ja immer, wir brauchen mehr Unternehmerinnen, wir brauchen mehr Gründerinnen, ne? Und ich denke auch, es ist so, man guckt auf der einen Seite, du schaffst Arbeitsplätze, du tust was, du bringst die Wirtschaft voran und auf der anderen Seite wird da ein so hohes Maß an Organisationsfähigkeit, Netzwerk, Vorausplanung etc. pp., die Liste kannst du ja ewig lang weiterführen, ne? Vorausgesetzt. Ich habe auch ein spannendes Interview mal gelesen mit einer Dachdeckerin-Meister, die einen Betrieb geführt hat. Die stand auch bis 2 Tage vor der Entbindung auf dem Dach. Das muss ich mal vorstellen.
Das ist Wahnsinn.
Ja, ist absoluter Wahnsinn. Ne? Mhm. Also das geht ja auch wirklich mit einer Gefahr einher. Und ja, wenn die wirtschaftliche Notwendigkeit aber da ist, weil wie du schon sagst, gerade in der Größenordnung Inhaber geführt, ja gut, ne? Da ist es einfach auch schwer.
Was für Optionen hat man denn? Ja.
Genau.
Und das Finanzamt nimmt auch keine Rücksicht auf solche Umstände. Also es ist wirklich kurios manchmal.
Da gibt's noch viel zu tun, gar keine Frage. Stichwort noch viel zu tun. Du hast ja schon gesagt, 3D-Druck, du hast ja relativ früh schon oder sehr früh damit angefangen, ne? Das heißt, da muss ja auch eine große Leidenschaft und auch Offenheit da sein für neue Technologien, ne? Wie ist das mit der KI im Design? Machst du da auch schon deine Erfahrungen oder ist das oder geht das gar nicht? Ich habe da kürzlich auch ein spannendes Gespräch geführt mit Alex von Frankenberg. Ich weiß nicht, ob du die kennst, der auch im Design verheiratet sozusagen. Und die sagte, sie macht schon super viel, aber gerade halt in Bezug auf Interior. So, es war beeindruckend, was sie da gezeigt hat. Also irre.
Ja,
ne?
Also Ich finde es auch faszinierend. Ich finde es dahingehend für mich vielleicht spannender, weil Shootings sind immer sehr zeit- und kostenaufwendig. Und das finde ich spannend, dass man kann ja durchaus sagen, hey, ich hätte gerne ein Model, die soll in die und die Richtung aussehen und die soll in der Szenerie sein. Und dann drückt man auf den Knopf und dann ist das Bild da. Das finde ich unglaublich faszinierend. Es nimmt natürlich einem Kreativen auch unglaublich das Kreative. Aber es ist spannend, das zu integrieren. Und ich glaube, man kann damit ganz experimentell, also würde ich jetzt in der heutigen Zeit studieren, zum Beispiel, würde ich ein Projekt damit umsetzen, Gestaltung KI versus meine Gestaltung und so Vergleiche aufstellen. Ah. Das wäre für mich ein spannendes Thema.
Voll.
Ich habe aktuell nicht so die Zeit dafür. Also mein größter Wunsch ist immer, dass ich so gefühlt 4 Stunden am Tag mich dem Design widmen kann. Aber tatsächlich als Unternehmerin hat man so viel andere Sachen auf der Agenda. Obwohl ich ja Designerin bin. Ich bin nicht studierte Unternehmerin, sondern ich habe Design studiert. Und ja, das heißt, das ist immer irgendwo die große Challenge. Letztendlich, wenn man dann irgendwo an einem gewissen Punkt ist, wo quasi es läuft und es funktioniert, das dahingehend zu entwickeln, dass man wieder dahin zurückkehrt, was man denn wirklich gut kann.
Das ist so witzig, ne, dass das so kommt. Hast du dann dementsprechend auch Designerinnen oder Designer-Power im Team bei dir?
Nee, das mache ausschließlich ich. Mhm. Und das würde ich auch niemals jemandem anderen in die Hand legen, weil das ist ja meine Handschrift. Das ist dafür stehe ich, und ich würde jetzt nicht als Designer selber Designer einstellen, die dann Schmuckdesigns für mich umsetzen.
Das heißt, da kommst du aber trotzdem noch zu deiner Leidenschaft und zu dem, warum du es ursprünglich mal angefangen hast, aus Freude und aus Talent an der Gestaltung.
Ja, also nicht in dem Umfang, wie ich es gerne, gerne würde, aber ja. Ja.
Ich kenne es so gut. Ich denke mir immer so, kennst du diesen einen Gedanken, wenn man sich denkt, so der Bücherstapel wird immer größer und all die Themen, die so spannend, die Welt hat ja so viele spannende Themen zu bieten. Und man hat, also ich habe auch so häufig diese Sehnsucht, einfach in die Tiefe zu gehen, in Ruhe. Und bei mir ist es dann immer so diese Vorstellung, ich sitze irgendwo mit überschlagenen Beinen, habe mein schönes Buch aufgeschlagen, habe noch eine wirklich ein manuelles Skizzenbuch daneben, kann da meine Notizen machen, reflektieren, lernen. Aber es kommt so selten zu diesem Moment. Bei dir wird es wahrscheinlich das Atelier sein, ne? In Ruhe, Musik im Hintergrund, ich weiß nicht. Hast du auch so ein Bild im Kopf?
Ja, also bei mir, dieses zur Ruhe kommen ist essentiell, um kreativ zu werden, tatsächlich. Mhm. Und wenn ich mal 1-2 Tage frei hatte, dann komme ich immer mit ganz vielen Ideen zurück. Oder wenn ich im Urlaub war, dann sprudelt es nur so aus mir raus. Und
in alle Deckung im Team wahrscheinlich.
Ja, ja. Und Das ist, glaube ich, essentiell für alle, ob man jetzt kreativ ist oder. Deswegen liebe ich es auch, so in den Abendstunden zu arbeiten, weil da kriegst du keine Rückmeldung mehr, da ruft dich keiner zurück. Du schickst eine E-Mail ab und es kommt meistens nicht direkt wieder eine Antwort.
Ja.
Und das ist für mich, also dieses zur Ruhe kommen ist essentiell, um einfach mal konzentriert an einer Sache zu arbeiten.
Hast du dann einen Hack, wie man zur Ruhe kommt? Ist ja eine große Herausforderung für ganz viele. Wie gelingt es dir?
Also für mich ist es schon prima, wenn die äußeren Umstände irgendwie passen, dass so Banales klingt, aber wenn man einfach in Ruhe in seinem Office sitzen kann, keiner kommt rein, stellt eine Frage oder man wird nicht unterbrochen, sondern dass man einfach mal kurz sein kann und die Zeit vergessen kann. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und ich meine, Thema Rituale schaffen, so Timetables, Schedules kreieren, wann man was wie macht, dass man da dann nicht gestört wird. Das ist immer, finde ich, ein sehr, sehr schöner Ansatz, aber oft grätscht der Alltag dann doch da rein. Und damit kämpfen wahrscheinlich einige.
In der Tat, davon gehe ich aus. Also ich fühle es. Ich würde gerne mit dir spielen, eine Runde Quick and Dirty. Das geht so, ich stelle dir eine Frage und du antwortest idealerweise in einem Satz. Wie klingt das für dich? Nochmal einen guten Schluck Wasser genommen, sehr gut.
Yes,
bist du ready?
I'm ready.
Sehr gut. Was war der Moment, der für dich dein bislang größtes Erfolgserlebnis war?
Jedes Mal, wenn ich in eine neue Räumlichkeit gezogen bin, weil dann wurde alles nochmal sichtbarer. Diese Luftschlösser, die ich im Kopf habe, wurden sichtbar dadurch.
Was liest du gerade?
Gar nichts. Keine Zeit.
Was ist dein persönlicher Kraftort?
Mein Zuhause, meine Familie.
Hast du einen Powersatz, den du dir selbst sagst, wenn du in einer herausfordernden Situation bist?
Everything happens for a reason.
Was war die größte Herausforderung in deiner Karriere in den letzten 2 Jahren?
Familie und Beruf zu vereinen.
Welche Situation in deiner Karriere würdest du heute ganz anders angehen als damals?
Ich bereue eigentlich nichts, weil everything happens for a reason und aus jeder Situation nimmt man ein Learning mit, was essentiell ist für die Zukunft.
Stichwort Learning. Was war denn dein größtes Learning in den letzten 6 Monaten?
Man kann nicht von sich auf andere schließen.
Wenn du eine Sache auf der Welt sofort ändern könntest, welche wäre das?
Ja, das kitschigste und das größte Wunschdenken ist natürlich, dass es keinen Krieg gibt, keine Hungersnot und dass es allen Menschen gut geht, Gleichberechtigung. Ob das umsetzbar ist, ist die andere Frage. Also da könnte ich jetzt ellenlang drauf antworten, weil wir leben in so politischen Zeiten wie schon lang nicht mehr. Sehr viel Umschwung. Sehr divers aktuell, finde ich.
Wie ist deine Definition von Feminismus und würdest du dich als Feministin bezeichnen?
Jein. Ich bin einfach Team Gleichberechtigung. Also das ist für mich das Wichtigste. Ein großes Thema ist, also ich finde, man muss das, da kann ich nicht mit einem Satz drauf antworten.
Völlig in Ordnung. Alle meine Gäste brechen die Regel.
Man muss, finde ich, das Thema Feminismus oder Gleichberechtigung auch in allen Ebenen sehen. Viele Frauen haben vielleicht oft das Wunschdenken, der Mann ermöglicht einem das und das und das, er hält mir die Tür auf, er macht dies und das und jenes. Aber wenn man für das Thema Gleichberechtigung einstehen möchte, dann muss das auf beiden Seiten stattfinden. Und zum Thema Feminismus, ich finde es einfach so unglaublich traurig, dass wir 2024 immer noch darüber sprechen müssen. Und ich meine, gut, wenn jetzt ich versuche aktuell sehr, sehr viel in die Zeit, also in die Geschichte zu schauen, um die jetzige Zeit besser zu verstehen und einzuordnen. Und solange machen wir uns als Frauen auch noch gar nicht stark. Also zumindest so, dass wir es rückverfolgen können. Sicherlich gab es in diesen 2024 Jahren schon so viele Frauen, die gekämpft haben für ihr Recht. Und man weiß nicht von allem, aber es ist schon verrückt. Also wenn man sich das einfach mal so ganz banal wie eine Gleichung offenlegt und man nach so vielen Jahren immer noch über sowas sprechen muss. Also manchmal denke ich mir auch so, was ist denn eigentlich los mit den Menschen? Also es ist irgendwie so banal. Da spielen unglaublich viele Faktoren rein, Kulturen, Weltanschauung, wie sich eine Gesellschaft entwickelt, aber in meiner Realität ist das manchmal schon irgendwo unbegreiflich.
Die Fassungslosigkeit kann ich total gut nachvollziehen. Und weil du gerade sagst, du schaust so tief in die Geschichte rein, dann habe ich noch eine abschließende schöne Geschichte zu unserem Namen, warum wir Nushu heißen. Und zwar bin ich vor der Gründung, als ich auch noch Zeit hatte, mehr zu lesen, habe ich ein Buch gelesen. Es war ein Roman, der nennt sich Der Seidenfächer, ist mittlerweile vergriffen. Mhm. Und da wurde die Geschichte von 2 Freundinnen erzählt, die in China gelebt haben. Und die beiden wurden, so im Laufe der Pubertät, 13, 14, 15 werden sie gewesen sein, verheiratet. Und damals war es so, dass sozusagen das Innere, das Haus, das Reich der Frau war und alles außen, ne, den Männern vorenthalten war. So, und diese Freundinnen wurden in 2 unterschiedliche Himmelsrichtungen verheiratet. Und wie es halt damals so war, Telefon, Internet, Fax gab es alles nicht. Das heißt, die hatten keinerlei Möglichkeit mehr, miteinander auf Distanz in Kontakt zu bleiben. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass man mit 13 wenn eine neue Familie kommt, zu deinem Ehemann dann, das erste Mal, du schüttelst den Kopf, das ist so krass, ich kriege da immer noch Gänsehaut. Das erste Mal mit Sexualität, vielleicht Schwangerschaft, neuer Familie, neuen Menschen, ohne Supportnetzwerk konfrontiert ist, ich finde es einfach nur krass. So, und jetzt kommen wir zum schönen Teil der Geschichte. Diese Frauen, ich finde das so, so krass, diese Frauen haben eine Schriftsprache entwickelt, eine Geheimsprache sozusagen, die von den Müttern an die Töchter weitergegeben wurde. Und die nennt sich Nüshu. Und diese Schrift gibt es tatsächlich noch. Es gibt nur noch ganz wenige Frauen auf der Welt, die sind jetzt um die 100 Jahre alt, die diese Schriftsprache beherrschen. Und ich habe das gelesen und ich dachte mir, es gab eine geschlechtsspezifische Sprache. Also in meinen kühnsten Träumen wäre ich überhaupt nicht auf diesen Gedanken gekommen. Mhm. Und ich war so fasziniert, wie diese Frauen, die in so patriarchalen Strukturen gelebt haben damals, trotzdem ihren eigenen Weg entwickelt haben, um miteinander im Austausch zu bleiben. Ist das nicht faszinierend?
Absolut. Ich habe gerade Gänsehaut bekommen. Das ist eine ganz, ganz tolle Geschichte. Und da ich muss gerade an diese Überlieferung denken, weil das ist für mich auch immer ein großes Thema hinsichtlich Handwerk, Familienunternehmen. Mhm. Ich bin ein großer Fan von Familienunternehmen. Mhm. Und Handwerk hat auch sehr viel mit Überlieferung zu tun, wenn etwas von der einen in die nächste Generation weitergegeben wird. Und das ist so essentiell und das darf nicht verloren gehen. Und das ist wirklich ganz, ganz toll. Ich hoffe, dass die Schrift noch immer wieder weitergetragen wird. Das ist sehr besonders, ist essentiell.
Mhm. Total. Und ich fand es eben auch so essentiell, dass ich gedacht habe, diesen mutigen Frauen, die damals ihren eigenen Weg gefunden haben, den müssen wir hier in Europa, ganz weit weg, ganz andere Zeit, aber trotzdem ein Tribut zollen und hab's genauso gesehen wie du, diesen Samen, den müssen wir weiterführen, den müssen wir zum Blühen tragen und deshalb Nüshu ist ein bisschen schwierig fürs deutsche Ohr, aber Nüshu zollt sozusagen diesen mutigen Frauen von damals ein Tribut, um eben genau diese Saat weiter zum Blühen zu bringen, ne? So wie so eine explodierende Pfingstrose, die dann irgendwann platzt, weißt du, in völliger Strahlkraft.
Das ist eine sehr, sehr schöne Geschichte und sehr schöne Bedeutung dahinter.
Vielen Dank, dass du bei uns warst, liebe Ariane. Ich danke dir sehr für deine Gedanken und fürs Wirken und Schaffen.
Dankeschön, das hat sehr viel Spaß gemacht. Und danke, dass es euch gibt an der Stelle. Ich finde, es ist ganz, ganz wichtig, die Arbeit, die ihr tut, weil, ich war auch oft an dem Punkt, wo ich gedacht habe, ey, es kann doch nicht sein, es muss sich doch mal was verändern. Das Problem, also so gerade hingehend Unternehmerin, Kinder bekommen, Infrastruktur und so weiter. Aber immer, wenn man in solchen Situationen ist, hat man am wenigsten Zeit, sich dafür stark zu machen. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig und essentiell, dass es sowas wie Nüshu gibt, die dafür Energie und einfach Power reinstecken, um das weiterzuentwickeln und sich dafür stark zu machen.
Vielen Dank. Und dass die Feministinnen heutzutage gut ausschauen, dafür sorgst du. Ist doch rund.
Oh, danke. Du genauso.
Genauso. Danke, Ariane.
Jeder ist wunderschön auf seine sowieso einzige Art und Weise. Ja.
Sowieso. Danach kann nichts mehr kommen.
Das war es wieder von Female Business, der Nüshu Podcast. Wenn du keine weitere Folge mehr verpassen willst und wieder spannende Insights bekommen willst, dann lass uns doch ein Abo da. Und wenn du uns eine 5-Sterne-Bewertung gibst, dann freuen wir uns so mehr. Bis dahin, wir freuen uns auf dich in der nächsten Folge.